Am Abend der ersten Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen sind, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und siehe meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Gemeinde, eigentlich ist es ja so, dass es uns auch so geht. Wir wollen sehen, wir wollen spüren, wir wollen anfassen, sonst können wir nicht glauben. Und überhaupt, die anderen Jünger hatten ja Jesus auch spüren dürfen und sehen dürfen. Er hatte mit ihnen gesprochen, nur Thomas war nicht dabei gewesen. Warum die anderen, warum er nicht? Warum sollte er glauben, ohne zu sehen? Ich glaube, dass mit Jesus' Auferstehung erst, wenn ich in seinen Händen die Nägelmale sehe und wenn ich mit meinen Fingern spüren kann, wie seine Seite verletzt ist. So sagt Thomas. Und dann sind sie wieder zusammen, die Jünger und einige andere. Diesmal ist Thomas mit dabei. Die Türen sind verschlossen und da kommt Jesus und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Das ist das Wichtigste. Friede sei mit euch. Die ganze Botschaft in diesem einen Satz. Und Jesus fordert Thomas auf: Reiche deine Finger her, du kannst die Wundmale anfassen und die Verletzung an meiner Seite berühren. Aber Thomas macht das gar nicht, jedenfalls steht es da nicht. Thomas erkennt ihn sofort und sagt: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt dann noch: Thomas, du glaubst, weil du mich als Auferstandenen gesehen hast, aber das ist im Grunde einfach. Viel schwerer ist es zu glauben, ohne zu sehen, ohne den Beweis vor Augen zu haben, ohne Jesus sprechen gehört zu haben. Und so bleibt unser Zweifel im Grunde bestehen. Das sind auch eure Zweifel. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Es ist schwer zu glauben. Das Grab ist leer. Und vieles spricht dafür, dass Jesus auferstanden ist. Das haben mindestens 2 Frauen erlebt, als sie den Leichnam Jesu ihre letzte Ehre erweisen wollten und ihn salben wollten. Jesus hat angekündigt, dass er auferstehen würde, dass der Tod nicht das letzte Wort haben würde. Und sicher haben nach dieser Ankündigung die Römer und die jüdischen Tempelwachen alles daran gesetzt, damit der Leichnam nicht gestohlen würde und damit der Aufruhr nach dem Tod ja noch viel größer würde als zu Jesu Lebzeiten. Alle anderen Erklärungen, warum das Grab leer war, werden nur noch unglaubwürdiger. Und wenn das alles arrangiert wäre, dann hätte man sicher Petrus und Johannes als erste Zeugen der Auferstehung bestellt. Denn Frauen galten damals als unsichere Zeugen, durften vor Gericht gar nicht aussagen. Letztlich bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als einfach an die Auferstehung zu glauben. Die Geschehnisse nämlich in den Wochen danach, direkt nach der Kreuzigung, müssen so gewesen sein, dass aus einer Handvoll verängstigter Jünger eine Bewegung geworden ist, die in kürzester Zeit das gesamte römische Reich sich dort verbreitet hat. Was sonst sollte da geschehen sein, dass jemand wie Petrus, der vorher erst einer der eifrigsten war, dann als Jesus verhaftet ist: Ich gehöre nicht dazu, ich kenne ihn gar nicht. Bist du nicht einer von denen? Haben sie ihn gefragt. Ich kenne ihn nicht. 3-mal. Schon verleugnet, bevor das nächste Mal die Sonne aufgegangen ist und der Hahn geschrien hat. Wie kann es sein, dass so jemand dann doch, obwohl er Angst hat, genauso mitverhaftet zu werden, dann doch ein brennender Verfechter des neuen Glaubens wird, obwohl die Gefahr immer noch besteht, dass sie als Unruhestifter hingerichtet werden. Und das, was da geschehen ist, müsste im Grunde genommen sogar die römischen Behörden akzeptiert haben, das Grab muss leer gewesen sein, denn sonst hätte man dem Spuk schnell ein Ende bereitet. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. In dem Text steht, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus gibt den Auftrag weiter zur Verkündigung. Geht hin und geht weiter, was ihr gesehen habt, was ihr geglaubt habt, was wir zusammen erlebt habt. Geht hin und erzählt das alles. Geht hin, arbeitet weiter an unseren großen Zielen. Gott traut uns das zu, dass wir den Frieden halten können, dass wir den Nächsten lieben können und den Feind auch. In mir hat Gott es euch gezeigt, das habt ihr selber miterlebt. Und dann kann man Grenzen überschreiten, die vorher fest zu sein schienen. Da werden Menschen wieder beweglich, die lange Zeit erstarrt waren. Da fällt es anderen wie Schuppen von den Augen, wie sie ihr Leben ändern müssen, wie nichts mehr so ist wie vorher und wie sie nicht mehr blind und unbeweglich sind. Erzählt davon weiter, was ihr mit mir erlebt habt. Redet mit anderen Menschen, was wir miteinander erlebt haben, ist das Himmelreich auf Erden gewesen. Und das könnt ihr Menschen schaffen, wenn ihr das gemeinsame Angriff nehmt. Das ist die Botschaft dieser Perikope mit dem Thomas. Das Reich Gottes kommt im Menschen. Es ist das Leben im Einklang mit Gott. Die Evangelisten und Paulus haben das Reich Gottes oft nur als Reich am Ende aller Tage verstanden und gedacht, dass das bald kommen würde, dass sie am Ende aller Zeiten bald es erleben würden. Und die Enttäuschung war dann sehr groß. Nach und nach verstarben die Apostel und auch Paulus. Und nun war die Frage, hatten sich alle geirrt? Oder hatte Jesus etwas Falsches vorhergesagt? Das Ende kam nicht. Der Kanon der neutestamentlichen Schriften war längst festgesetzt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Briefe des Paulus. Da taucht das Thomas-Evangelium auf. 114 Worte, immer nicht viel mehr als Jesus sagte und dann einige Sätze, keine ganze Geschichten, wie eine Quelle von jemand, der mitgeschrieben hat. War das wirklich der Thomas, der Jünger? Oder war es einer, der so ungläubig allen gegenüberstand, dass er alles notierte, damit nichts verloren ging? 1945 in der Wüste Ägyptens bei Mag Hammadi wurde ein Exemplar dieser Quellensammlung gefunden, weitgehend unversehrt. Und aus diesen Worten weiß man, dass es Menschen gab, die von Anfang an nicht an das nahe Ende des Reiches Gottes geglaubt haben, an das nahe Ende der Welt und damit an den Beginn des Reiches Gottes, sondern immer gedacht haben, das Reich Gottes kommt im Menschen, es ist das Leben im Einklang mit Gott. Was aber war der Auftrag Jesu? Jesu blies sie an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Sünde, also da denken wir so die ganze Übertretung bei den 10 Geboten. Aber das Entscheidende ist, Sünde ist die Trennung von Gott. Das ist die Zusammenfassung. Das ist die Aufgabe der Jünger, den Menschen zu helfen, die Trennung von Gott zu überwinden. Die Eifersucht, Neid, Gier, dass sich durchsetzen müssen, dass immer ich. Die Welt aus Gottes Sicht betrachtet, den Menschen, den Mitmensch als genauso wichtig zu sehen wie sich selber, die Tiere als Mitgeschöpfe, die Natur als Teil des Ganzen. Das ist die Aufgabe der Jünger. Jesus blies sie an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Bei diesen Worten, wer schon in der Bibel mehr gelesen hat, da sind ganze Bilder rein, die da kommen. Der Geist schwebt über dem Wasser, ganz am Anfang. Ruach, wie es im Hebräischen heißt. Die göttliche Geisteskraft, die weibliche Seite Gottes, ein Hauch genügte, um aus der unbelebten Materie belebte Materie zu machen. Der Hauch, der Atem ist der Unterschied zwischen einem Haufen Kohlenstoffatom und einem lebenden Wesen. Mit Gottes Atem wurde Leben daraus, nach Gottes Plan. Da ist dann tote Materie plötzlich belebt, wenn Atem drin ist, Nefesh im Hebräischen. Da heißt der Atem nicht nur Atem, sondern auch, das Wort heißt auch Seele. In dem Moment, wo Seele da drin ist, da ist Gott da drin. Und wir merken das, wenn da mit dem letzten Atemzug alles Leben aus dem Lebewesen entweicht und die Seele davon ist und nur der Körper bleibt. Jesus bläst die Jünger an und sagt, ihr seid nicht allein. Der Heilige Geist ist mit euch. Der Atem in euch ist da und das ist eure Seele. Eure Seele, die Gott euch eingehaucht hat. Damit seid ihr Gott nahe. Und der Heilige Geist wird euch helfen zu begeistern. Ihr sollt weitermachen im Geiste Gottes. Im Geiste unserer Jesusbewegung. Gebt die Begeisterung weiter. Hebt die Entfernung der Menschen zu Gott auf. Ihr könnt das. Macht es. Und dieser Auftrag gilt bis heute, eine Brücke zu bauen zwischen den Menschen und Gott. Eine Verbindung von uns zum Urgrund des Seins. Eine Brücke aus Liebe, aus Vertrauen, aus Hoffnung, aus Glauben. Wir sind befähigt und beflügelt, Kraft des Heiligen Geistes, den Himmel zu erreichen und Leute mitzunehmen. Unsere Kraft macht sich Jesus zunutze, um Liebe, Glaube und Hoffnung in dieser Welt wachsen zu lassen. Und so ist auch dieser Teil des Kolosserbriefes, da lese ich noch ein kleines Stückchen noch einmal draus vor. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und hat uns alle Sünden vergeben. Die Taufe da als Zeichenhandlung. Dass die Sünden vergeben sind, hat sich ganz früh durchgesetzt. Mit der Taufe sind die Sünden vergeben. Mit der Taufe, und da gehe ich jetzt wieder in dieses andere Bild, ist die Entfernung zu Gott aufgehoben. Du gehörst zu Gott, in dieser Zeichenhandlung nun sichtbar. Auch Jesus hatte diese Zweifel. Er spürte die Nähe Gottes in sich. Was war nun sein Auftrag? Und dann kommt es am Jordan zum entscheidenden Erlebnis. Johannes, Prophet in der Wüste, mit Kamelhaarweste bekleidet, ernährt sich von Honig und Heuschrecken, Mana zur Umkehr, tauft die Menschen und mit dem Untertauchen soll alles Alte abgewaschen werden und neu beginnen. Und Jesus lässt sich an diesem Platz am Jordan taufen. Wir haben ihn auf der Gemeindefahrt gerade gesehen. Heute noch sind hunderte, ja wahrscheinlich am Tag tausende Menschen, die an diesem Ort ins Wasser sich eintauchen, ganz untertauchen, ja von Sünden befreit auftauchen. Die Entfernung von Gott ist an dieser Stelle das Entscheidende. Sie ist aufgehoben. Denn Jesus hört an dieser Stelle die Worte von Gott, dies ist mein geliebter Sohn. Auch da die Trennung zu Gott, die Entfernung ist völlig aufgehoben in der Taufe. Das muss man im Blick haben, wenn man von Taufe spricht, als Vergebung der Sünden. Jede Taufe ist die Überwindung der Entfernung zwischen Mensch und Gott. Weil Gott zugesagt hat, ich bin bei dir, in der Taufe sichtbar und hörbar. Quasi Monogenity heißt dieser Sonntag, wie die neugeborenen Kinder. Was sollten denn Kinder auch sonst für Sünden schon begangen haben, die abgewaschen werden müssten? Wo sollten sie gegen irgendwelche Gebote verstoßen haben? Nein. Es geht in der Taufe um die Zusage, dass die Trennung von Gott aufgehoben ist. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und daraus heraus, aus dieser Kraft weiterzugeben, das ist die Aufgabe an jeden und jede. Und das ist das Brückenbauen von Mensch zu Gott, von Gott zu den Menschen, von Mensch zu Mensch. Brücken aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Auf den ersten Blick zerbrechlich, aber in Wirklichkeit stärker als der Tod. Das Reich Gottes ist nicht erst am Ende aller Zeiten da, sondern schon jetzt, wo wir im Einklang mit Gott leben. Amen.